Gnade sei mit euch und der Friede, den nur Gott geben kann. Und Gottes guter Geist umgebe uns und bewahre uns. Amen. Ich bin ein wenig versucht, aus dieser Achse herauszutreten, die hier ist, in dieser Ära unserer Kirche, von der Taufe zum Tisch, an dem wir miteinander feiern, Brot und Wein teilen, Gemeinschaft feiern, über den Platz, an dem aus der Bibel gelesen wird, hin zu Jesus Christus. Kann ich das sagen, was Christus sagen würde, was Jesus uns sagen würde in diesem Moment, am heutigen Tag, an dieser Stelle? Ich versuche ein bisschen, das, was ich denke, was ich mir als Annäherung erschließt. Dieser vierte Advent ist für mich eine Erinnerung daran, wie nahe Leben und das Ende des Lebens beieinander liegen. Es ist für mich eine Erinnerung daran, wie nahe Leid und Freud beieinander liegen. Dieses Lied von Jochen Klepper verweist auf eine der schwierigsten und, ja, soll man sagen, dunkelsten, auf jeden Fall belastetsten Zeiten der deutschen Geschichte, die Jahre von 1933 bis 1945, als in Deutschland ein einseitiges Terrorregime errichtet wurde, was manche nicht gemerkt haben, anderen aber ihr Leben gekostet hat. In dieser Zeit hat er gedichtet. Seine Frau war Jüdin. Und so spürte er in seiner eigenen Familie, sozusagen fast am eigenen Leib, was die neue Zeit und die neue Regierung damals bedeutet. Und so dichtete er Lieder, dieses zum Beispiel, das wir gesungen haben, von der Nacht und dem Tag, von der Dunkelheit und von dem Gott, der selber kommen muss, weil von Menschen keine Hilfe mehr kommt. So hat er jene 12 Jahre in Deutschland erlebt. Wenig bis keine Hilfe von seinen Mitmenschen, aber er vertraut weiterhin darauf, dass Gott hilft. Das Lied geht weiter. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. In manchen Jahren singt man das so, ja, es ist eine Erinnerung an die Vergangenheit, in anderen Ländern vielleicht. Heute habe ich dieses Lied weitergelesen, sehr nahe sind mir diese Worte. Nicht mehr Vergangenheit, sondern Gegenwart. Er spricht aus seiner Gegenwart damals, der Jochen Klepper, und versucht doch davon zu reden, dass Leid und Schuld und Nacht nicht alles sind, was das Leben auch in einer schlimmen Zeit ausmachen. Gott ist dennoch da. Sein Licht leuchtet für mich in mein Leben hinein. Kann ich es denn glauben? Kann ich so etwas erleben, selbst wenn es um mich herum dunkel wird? Kann ich glauben, dass Gott doch Licht in diese Welt bringt? Wenigstens hier an dem Ort, wo ich gerade bin, mein Leben hell macht und mir so viel Licht schenkt, dass ich anderen etwas davon abgeben kann, dass auch andere Menschen berührt werden und spüren, es ist nicht alles und überall dunkel. Gedanken eines Menschen, der vor 90 Jahren lebte. Aus der Bibel haben wir Gedanken gehört von einem Mann, der vor fast 2000 Jahren versucht hat, darüber zu schreiben, wie alles angefangen hat mit diesem christlichen Glauben. Lukas lebte vor gut 2000 Jahren und er überliefert Erlebnisse aus dem Leben einer jungen Frau, 16 oder 17 Jahre alt, die Dinge erlebt, die keiner für möglich hält und die in einer Zeit lebt, in der zwar ein globaler Friede irgendwie herrschte, es war kein Weltkrieg, aber wenn man aus der Tür rausging und ein paar Kilometer weiterging, konnte es sein, dass man am Wegesrand ein paar Gekreuzigte traf. Menschen, die irgendwie Verbrecher waren, welcher Art auch immer. Tatsächliche, vermeintliche, die aufgefallen waren, denunziert wurden. Das steht hier nicht drin. Aber wir wissen es leider aus der Geschichtsforschung. Jene Zeit um das Jahr Null herum und danach war durchaus sehr von Gewalt geprägt. Nicht überall, nicht in jedem Haus, nicht an jedem Tag, aber der scheinbare Friede in der Welt war ein Friede, der nur hier und da war, nicht überall. Deshalb singt sie dann später ein Lied, in dem steht: Gott stößt die Mächtigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Es geht um Barmherzigkeit und alle, die in ihrem Herzen von sich selbst überzeugt sind und anderen egal und denen andere egal sind. Er lässt Reiche leer ausgehen und die Unbarmherzigen erst recht. Er schaut Menschen an, die unbedeutend sind, dieser Gott. Ja, so hat es Jesus getan. Er ging durchs Land und begegnete fast immer unbedeutenden Menschen, denen er geholfen hat. Er begegnete auch einigen wichtigen Menschen, bei denen er erstaunliche Dinge im Leben bewirkt hat. Lebensverändernde Maßnahmen. In Sauerlach ist immer Zachäus vor Augen. Ein steinreicher Zolleinnehmer, ja, Finanzbeamter ist ein falsches Wort zur Übersetzung. Nein, kein Finanzbeamter. Jemand, der sich bereichert hat auf halblegalen Wegen mit dem, was so in den Gesetzeslücken möglich war. Was hat er mit ihm gemacht? Revolution? Diese Revolution war ein innerer Umsturz. Er hat ihn besucht, mit ihm gesprochen, mit ihm gegessen und getrunken. Und dann war dieser Mensch so verwandelt, dass er seinen Reichtum an seinen Mitmenschen verteilt hat. Oder zumindest den größten Teil davon. Ohne Gewalt ist so etwas geschehen. Und ohne Gewalt ist Jesus weitergegangen bis zum, da kommt es schon wieder vor, bis zur Kreuzigung. Er war einer von denen, die irgendwie auffällig und verdächtig waren. Viele von uns haben es geahnt, gewusst oder spätestens jetzt gelesen, zum Beispiel in Syrien und in manchen anderen Ländern, wird auch heute noch so mit Menschen umgegangen, die oder wurde bis eben noch umgegangen mit Menschen, die irgendwie auffällig waren. Irgendwie. Und sei es, dass sie nur gerade eben um die Ecke kamen und jetzt gerade hier waren. Pech gehabt. Gewalt. Gewalt ist keine Lösung, ja. So haben wir es schon in der Schule gelernt, im Anti-Gewalt-Training. Gewalt ist keine Lösung. Und doch versuchen so viele Mitmenschen von uns, Gewalt als Lösung einzusetzen. In der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft. Ist es so viel einfacher, Gewalt einzusetzen? Sind die anderen Wege leichter und weiter? Reden, reden, reden. Bitte sagen, manchmal sogar die andere Wange hinhalten, sich noch einmal einen reinhauen lassen. Vielleicht ist es so. Ein Mitstudent von mir sagte mal, er hatte ein sehr merkwürdiges Erlebnis. Er versuchte gewaltlos zu leben. Und irgendwann hat ihn jemand gesagt, du bist fürchterlich mit deiner Gewaltlosigkeit. Schlag doch endlich mal zurück. Das ist so anstrengend, dass du dich nie wehrst. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Also ich habe es noch nicht erlebt. Ich war völlig, stand da und dachte, was ist das? Wovon redet der? Kann das sein, dass Gewaltlosigkeit auch machtvoll ist und etwas bewirkt beim Gegenüber? Nichtsdestoweniger, viele suchen in irgendeiner Form von Gewalt eine Lösung. Und ich kann mich und möchte mich nicht an dieser Stelle aufmachen, all das, was wir als Menschen wissen können darüber, warum Gewalt nicht zum Ziel führt und wo Gewalt herkommt und was man dagegen tun kann, zu entfalten. Man kann das nachlesen. Selber ein Anti-Gewalt-Training machen. Sich versuchen, an Jesus zu orientieren und erkennen, dass das schon immer ziemlich schwierig war, sich an ihm zu orientieren. 2000 Jahre christliche Geschichte weisen uns darauf hin, da haben auch viele Menschen, die sich Christen nannten, die Abkürzung genommen, die scheinbare Abkürzung, machen was doch mit Gewalt und nicht ohne Gewalt. Jesus aber sagte, ich bin gewaltlos und ich bleibe gewaltlos und ich wehre mich nicht, auch nicht im letzten Moment. Das soll uns darauf hinweisen, dass auch Gott ein Gott ist, von dem man alles Mögliche sagen kann. Jedenfalls der Gott, von dem Jesus spricht, ist kein gewalttätiger Gott mehr. Früher redete man gern von gewalttätigen Göttern, die einen Blitz vom Himmel schleudern oder Gewalt fordern von ihren Gläubigen. Doch im Alten Testament hat man manchmal so eine Anwandlung, oh, ist das tatsächlich so gemeint? Jesus aber sagt, jetzt endgültig nicht mehr. Ob es so gemeint war oder nicht, Ende. Der letzte eindeutige Wille Gottes ist, dass wir friedfertig unseren Weg gehen und Frieden vermitteln und selbst in solchen Momenten nicht zu Gewalt greifen, wenn es so naheliegend scheint. Nur dann werden wir den Teufelskreis durchbrechen. Ja, Gewalt zeugt wieder Gewalt. Wie werden wir den Teufelskreis durchbrechen? Mit Gewaltlosigkeit? Gewaltlos werden nur die sein, die so stark sein können, dass sie einen Schlag und noch einen Schlag vielleicht sogar aushalten und dabei nicht ihre Persönlichkeit verlieren und ihr Selbst, sondern immer noch da sind. Ich glaube, dass es Gott und sein guter Geist in mir ist, der mir die Kraft gibt, zu widerstehen und nicht gewalttätig sein zu müssen oder zurückzuschlagen. Was gibt dir die Kraft, stehen zu bleiben oder wieder aufzustehen? Nicht einfach nur so, weil es die Lebensweisheit sagt. Ein bisschen rütteln, Krönchen zurechtrücken, Prinzessinnen sind stark, für Männer gibt es ähnliche Sprüche. Einfach wieder aufstehen und weitermachen. Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Diese Stärke muss irgendwo herkommen und tief in mir verankert sein. Maria scheint diese Stärke in sich zu spüren. Denn sie sagt ja zu etwas, was völlig unverständlich und unzugänglich ist. Da kommt doch dieser seltsame, heute würde man sagen seltsame Typ, einfach so zur Tür rein. Hallo? Pech gehabt, Tür nicht abgeschlossen. Da kommt irgendjemand rein, den ich nicht eingeladen habe und den ich nicht kenne. Und dann sagt er auch noch, sei gegrüßt, du Begnadete. Es geht weiter. Er redet ein bisschen konfus. Was will der mir sagen? Und dann auch noch, fürchte dich nicht. Gut, wer in der Bibel bewandert ist, weiß, das ist ein typischer Gruß, der von Gott kommt. Weil man damit rechnen muss, wenn Menschen Gott begegnen, kriegen sie Angst. Das ist zu viel, das kann ich nicht aushalten. Ein Hinweis für die Eingeweihten, Gott ist im Spiel, fürchte dich nicht. Aber Maria hat Fragen, ganz viele Fragen. Wie kommt das, was soll das überhaupt? Und ich auch noch, was habe ich damit zu tun? Warum ich? Jo, die Wahl ist auf dich gefallen, das Los ist auf dich gefallen. Keine Million, nein. Gott hat etwas Besonderes mit dir vor. Und es ist möglich, irgendwie. Und jetzt kommt ein, ich finde, ganz entscheidender Satz. Es geht nicht einfach irgendwie so weiter, weil ein Gott irgendwo etwas beschlossen hat. Ich und du und sie und auch Maria war gefragt, willst du da mitmachen? Ja oder nein? Nicht, weil Gott es beschlossen hat. Ja, es gibt einen Beschluss oder eine Idee oder da soll was passieren. Bist du mit dabei oder bist du nicht mit dabei? Überleg es dir genau. Das ist für mich ein ganz entscheidendes Ding in unserem christlichen Glauben. Da kommt nicht was irgendwie über dich und du bist getrieben und du machst das jetzt und da kann keiner was gegen machen. Gott will es. So einfach ist die Sache nicht. Du bist gefragt. Sagst du ja oder nein? Gut, Maria sagt ja. Und es ist irgendwie tatsächlich in die richtige Richtung gelaufen, dass alles gut ausgeht, wäre ein bisschen platt gesagt. Es geht irgendwie in die richtige Richtung, wenn es auch ein ziemlicher Zickzackkurs ist. Und darum würde ich auch uns allen ans Herz legen, besonders heute, nach diesem Freitagabend, wenn du etwas gefragt wirst oder von Gottes Willen hörst oder so etwas, eine höhere Macht sagt dir etwas. Ja, du bist auch entscheidungsfähig und entscheidungsgefragt. Ist das wirklich etwas, wo ich ja sagen muss? Oder sage ich lieber nein? Deshalb werden ja auch unsere Konfirmanden und Konfirmanden bei der Konfirmation gefragt, willst du das wirklich? Hast du es genau durchdacht? Hast du versucht, es zu erleben, was hier los ist im christlichen Glauben? Ist es das, wozu du ja sagen kannst? Ich weiß, viele unserer Mitmenschen haben irgendwann Nein gesagt auf dem Lebensweg. Klar, es gibt Gründe dafür. Und so muss man auch sagen, wir wissen nichts über diesen Menschen, der in Magdeburg all das getan hat. Was für eine Stimme er gehört hat, was für einen Auftrag er gespürt hat. Du kannst Ja und Nein sagen. Weil es geht nicht darum, das auszuführen, was eine höhere Macht von dir verlangt oder sowas Ähnliches, sondern das, was Jesu Willen entspricht und was für Menschen gut ist. Da gibt es so eine Klausel. Füge keinem anderen Menschen Schaden zu mit dem, was du tust. So oder so ähnlich ließen sich die Gedanken fortsetzen. Maria hatte wohl das Bauchgefühl, würde ich an dieser Stelle das mal nennen, dass es irgendwie richtig ist, jetzt Ja zu sagen. Ein Bauchgefühl. Aber zwischendurch wird sie sich auch immer mal wieder gefragt haben, in den nächsten 33 Jahren, in denen Jesus lebte, war das die richtige Entscheidung? Fragt euch, fragen Sie sich immer wieder, was ist der richtige Weg? Und nehmt keine Abkürzung, die anderen Menschen schadet. Durch welche Gewalt auch immer. Nein, bitte nicht. Und zwischendurch dürfen wir trotzdem und vielleicht auch gerade deshalb immer noch mal so ein Wort hören wie: Freut euch in Gott auf allen Wegen und lasst eure Güte allen Menschen kund werden. Nicht eure harten Überzeugungen, eure Güte, die aus eurem Glauben an Gott kommt. Möge Gottes Friede mit euch sein. Gottes Friede. Amen.